Okay. Ach, du willst einen Kuss?
Ja.
Er kriegt zu Hause nie welche, deswegen machen wir das immer sonntags, wenn ihr da habt. Nee, das stimmt nicht. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich muss das kurz genießen. Du hast deinen Pinsel vergessen. Ja. Genau. iPad, öffne dich. Okay, hat geklappt. Die Predigt heute heißt Die Tragödie der Gottignoranten. Das ist kein geschmeidiger Titel, ich weiß. Geschmeidige Titel sind meistens englisch und kürzer und interessanter. Aber da steckt eigentlich die ganze Botschaft drin. Und die Susan, die heute den Lobpreis geleitet hat, du hast mein Skript nicht gelesen, bist nicht heute Nacht bei uns eingebrochen oder, ne? Du warst nicht der Grund, warum der Hund gebellt hat. Nein. Das dachte ich nämlich, als sie das letzte Lied, was wir gemeinsam gesungen haben, mit ein paar Worten eingeleitet hat und als wir es gesungen haben, weil wir uns tatsächlich mit der Hochzeit des Sohnes heute befassen. Das ist mein Kernbibeltext. But you didn't know that. Aber jemand, den wir beide ganz gut kennen, der hat es gewusst und der hat es dir scheinbar verraten. Okay, ich will uns die beiden Begriffe erläutern. Was ist eine Tragödie? Vielleicht hast du das schon mal gesagt, nachdem etwas Schlimmes passiert ist, es ist ja eine Tragödie oder es ist tragisch. Ne, da hast du vielleicht gehört, da ist eine junge Mutter gestorben oder ein junger Mann beim Autounfall ums Leben gekommen. Dann sagen wir solche Sachen, das ist tragisch. Tragödie oder Drama, man kann das in Wikipedia nachlesen. Sie ist charakterisiert von einer traurigen Grundstimmung, thematisiert meist die Familie oder die Gesellschaft und endet typischerweise in einer Katastrophe, meist mit dem Tod einer Person. Vielleicht habt ihr Shakespeares Romeo und Julia gelesen oder eine Hollywood-Verfilmung davon geguckt. Das ist so ein Ding, eine Tragödie oder ein Drama. Der Kern der Handlung, die Kerntragödie ist ja, war ein Liebespaar und beide gehörten zu Familien, die miteinander verfeindet waren. Also beide Seiten der Familie, die Eltern von dem jungen Mann und der jungen Frau wollten beide nicht, dass sie zusammen sind. Und da gab es viele Herausforderungen und einige sind gestorben. Und dann passiert es, dass die Julia was trinkt und die liegt da wie tot und der Romeo findet sie und er denkt, die ist tot. Und in dem Moment verliert er alle Hoffnung und nimmt sich selbst das Leben mit einem Messer. So, das ist, und dann wird sie wach, und das ist tragisch. Ne? Wir haben alle erfasst, was ist eine Tragödie. Und das Spannende ist, das kommen wir gleich auch in den Punkten der Predigt drauf, dass der Romeo eine falsche Schlussfolgerung gezogen hat, aufgrund von etwas, was er wahrgenommen hat. Und daraufhin eine schreckliche Entscheidung getroffen hat, nämlich sich das Leben zu nehmen. Okay, jetzt haben wir das mit der Tragödie haben wir jetzt hingekriegt. Gott brauche ich nicht erklären. Ignorant. Was in aller Welt ist ein Ignorant? Also wenn wir das Wort verwenden für eine bestimmte Person, ist es eher ein Schimpfwort. Es ist kein Kompliment. Ein Ignorant ist jemand, der sich in tadelswerter Unwissenheit befindet. Heißt, du könntest es besser wissen, aber entweder willst du es nicht wissen oder du verpeilst es total. Ja, verstanden? Super. Dann können wir jetzt den Bibeltext lesen. Und das ist in Matthäus 22, ab Vers 1, das Gleichnis vom großen Hochzeitsfest. Also ihr könnt gerne eure Bibel aufschlagen, elektronisch oder digital. Und lies mit mir, das ist ein relativ langer Text, Matthäus 22, 1 bis 14. Bei mir kommt er aus der Schlachterübersetzung. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit der neuen Welt Gottes ist es so, wie mit einem König, der für seinen Sohn ein großes Hochzeitsfest vorbereitete. Viele wurden zur Hochzeit eingeladen. Ist er schon mal zu einer Hochzeit eingeladen worden? Ja. Wir sind auch gerade zu einer Hochzeit eingeladen worden am 10. August. Freuen uns schon drauf. gibt bestimmt leckeres Essen. Und es macht immer, ich feiere gerne Hochzeiten. Ich heule dann immer, wenn die Braut kommt und wenn die sich dann was versprechen. Und ich denke dann immer, hoffentlich, denke dann so an die Eheseelsorgestunden, die ich schon mit anderen Menschen verbracht habe oder an meine eigenen Challenges, die wir auch schon miteinander hatten. Und ich denke, kommt, ihr schafft das und ihr solltet nur einmal heiraten und werdet glücklich. Und wow, das ist was voll Schönes, ne, so eine Hochzeit. Ja, viele wurden zur Hochzeit also eingeladen. Als die Vorbereitungen beendet waren, schickte er seine Diener, um die Gäste abzuholen. Hierzu muss man etwas erklären. Die haben das wohl damals anders gehalten, als wir das heute tun. Die haben so eine Einladung für diesen Termin bekommen. Heute nennt man das Save the Date. Kennt ihr das? Also wenn Leute planen, aber noch nicht genau die Einzelfaktoren der Feier wissen, wo wird es stattfinden, welche Halle oder in welchem Schloss oder wer wird der Caterer sein und so weiter und so fort, dann kriegt man so ein Save the Date. Das war wohl damals in Israel üblich. Und man hat diesen Termin festgehalten und dann hat der Gastgeber die Vorbereitung getroffen. Ja, ich merke es auch, wir merken es alle. Ich kann auch die Keule nehmen. Vielen Dank. So, manchmal geht es einem an den Kragen, aber wenn das so nette Menschen sind wie der Alexander, dann freu dich. Okay, save the date. Dann haben die das vorbereitet und dann haben die quasi, wenn der Braten fertig war, die Beilagen angerichtet, die Salatplatte aufgetischt. Dann wurde der Knecht, die Knechte, die wurden rundgeschickt und haben dann gesagt, komm, es ist alles bereit. Das bedeutet, wenn du eingeladen warst und hast vorher das Datum dir fest in den Kalender eingetragen, hast du dich natürlich ordentlich angezogen, warst parat und warst jederzeit so im Standby-Modus abrufbar für das Fest. So, das war das Vorgehen. Und das passiert hier, er schickt die Diener, um die Gäste zu holen, aber keiner wollte kommen. Das ist eine sehr unangenehme Situation, wenn du Hochzeit feierst und keiner will kommen. Er ließ sie durch andere Diener nochmals bitten. Es ist alles fertig, das ist nicht die Schlachterübersetzung, ich habe doch eine andere, fragt mich nicht, welches ist. Ich habe es falsch notiert. Es ist alles fertig, die Ochsen und Mastkälber sind geschlachtet. Das Fest kann beginnen. Kommt! Das macht man, so wie ich, wenn ich euch dafür gewinnen will, so raus aus der Falle zu kommen. Ich erzähle euch dann möglichst viel, was ich gut finde und hoffe, dass ihr meine Auffassung teilt und dass ihr kommt oder Leute mitbringt. Also er hat quasi ein Foto vom Buffet gemacht und hat gesagt, hier, zeig mal, das gibt's alles zu futtern, es lohnt sich, bitte, bitte kommt doch. Ihr habt doch zugesagt und ihr seid eingeladen, das Fest ist startklar. Aber den geladenen Gästen war das gleichgültig. Sie gingen weiter ihrer Arbeit nach. Der eine hatte auf dem Feld zu tun, der andere im Geschäft. Einige wurden sogar handgreiflich, misshandelten und töteten die Diener des Königs. Jetzt wird es ein bisschen merkwürdig, ne? Aber wir wissen, diese Geschichte, die wir hören, ist ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine ausgedachte, fiktive Geschichte, die Gott hier, die Jesus Christus benutzt, um uns etwas zu erklären. Und das ist eben ja, das, was ich heute versuche, dass wir begreifen, was ist die Botschaft hinter diesem Gleichnis. Wer sind denn, wir wissen, Gott ist der König, habt ihr verstanden, oder? Gott ist der König, es gibt dieses Hochzeitsfest und, danke, Hoffnung für alle, danke Dennis, der Gott ist der König, der einlädt. Der Sohn ist der Sohn, ist Jesus Christus. Wir haben es gesungen. Der Bräutigam und die Braut werden sich begegnen beim großen Hochzeitsmahl. Und die Diener, das sind so merkwürdige Leute wie du und ich, wie ich und du. Wir laden Leute ein und sagen, bitte, bitte, lass dich einladen von Gott zum großen Hochzeitsfest. Lass dich retten, lass dich einladen, zum Glauben zu kommen und dein Leben Gott anzuvertrauen. Das ist die Metapher, um die es hier geht. Also misshandelt sind wir hier noch nicht geworden. Wir können jetzt lachen, aber es ist überhaupt nicht lustig, weil Christenverfolgung ist kein Spaß. Es gibt viele Länder, da darfst du keine Bibel haben. Da darfst du nicht predigen. Und da kommst du ins Gefängnis oder wirst angegriffen bis hin zur Todesstrafe, weil du Christ bist und weil du zum lebendigen Glauben einlädst. Und ein paar Sachen haben wir auch, also von Daniel Müller weiß ich, Missionswerk Karlsruhe, die dürfen nicht zur Bekehrung aufrufen im normalen Fernsehen, das ist verboten. Von diesem Rundfunk hast du nicht gesehen, dass es gibt da Grenzen, die eigentlich fies sind. Weil du nicht die ganze Wahrheit so richtig auf die Weise rüberbringen kannst, wie du es eigentlich möchtest und solltest. Okay, also sie haben die Diener misshandelt und einige sogar umgebracht. Voller Zorn sandte der König seine Truppen aus, ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand stecken. Dann sagte er zu seinen Dienern, die Hochzeitsfeier ist vorbereitet, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert, an diesem Fest teilzunehmen. Geht jetzt auf die Straßen und ladet alle ein, die euch über den Weg laufen. Das taten die Boten und brachten alle mit, die sie fanden, böse und gute Menschen. So füllte sich der Festsaal mit Gästen. Als der König kam, um seine Gäste zu begrüßen, bemerkte er einen Mann, der nicht festlich angezogen war. »Mein Freund, wie bist du hier ohne Festgewand hereingekommen?« fragte er ihn. Darauf konnte der Mann nichts antworten. Da befahl der König, fesselt ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. Dort wird es nur Heulen und ohnmächtiges Jammern geben. Denn viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Ah, ist das schon was drin? So, das ist schon ein harter Text, oder? Das hast du nicht in die Geburtstagskarte für die Oma reingeschrieben, den Vers da. Das muss man verdauen. Was bedeutet das? Zum einen den letzten Satz ganz kurz, damit wir nicht denken, Gott ist mies, er hat sich nur wenige ausgesucht und die anderen gehen in die Hölle, weil Gott das so will. Viele sind berufen, heißt, Gott hat eigentlich alle Menschen eingeladen. Oder nicht eigentlich, er hat alle Menschen eingeladen. Auf allen Kontinenten und aller Zeiten an seinem großen Hochzeitsfest teilzunehmen. Die Bibel sagt uns in 1. Timotheus 2, Vers 4, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Im Propheten Hesekiel lässt er sagen, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Das ist etwas, was ich nicht mag. Sondern er will sie alle retten. Die Auserwählten, die sind auserwählt, zur Hochzeit zu gehen. Das sind die Leute, die Ja sagen. Die, wenn die Diener vorbeikommen und sagen, ey, die Party ist bereit, komm, das Hochzeitsfest geht los. Die nehmen die Füße in die Hand und sind da und nehmen ihren Platz am Tisch ein und feiern und nehmen die Einladung an. Dieses Gleichnis erzählt eigentlich die Geschichte Gottes mit der Menschheit. Gott ist der einladende König, sein Sohn Jesus, der Bräutigam und die kontaktierten Gäste sind alle Menschen. Und wenn du dir einen Zeitstrahl vorstellst von der Menschheitsgeschichte, vom Beginn bis heute, immer wieder gab es diese Einladung. Es gab verschiedene Bündnisse, da gehen wir heute nicht drauf ein. Und in Christus spricht Gott wieder, sagt der Hebräerbriefschreiber. In der alten Zeit hat er durch die Propheten und durch andere Menschen geredet und heute redet er durch Christus zu uns und sagt, komm, lass dich versöhnen mit Gott, lass dich retten von deiner Verlorenheit. Mein erster Punkt, die am meisten abgelehnte Person der Weltgeschichte. Wer ist das? Es ist Gott selbst. Nein, du bist es. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wenn du Selbstmitleid-Party gerade am Feiern bist, du bist es trotzdem nicht. In meiner persönlichen, ich will das Wort Hölle, ist falsch, das zu verwenden. In meiner persönlichen schlimmsten Zeit, vor ungefähr 19 Jahren, da habe ich eine wichtige Sache gelernt. Ich würde niemandem wünschen zu erleben, was ich damals erlebt habe. Aber eine Lehre, die ich daraus gezogen habe, ist, ich habe Jesus verstanden oder bin Jesus begegnet als dem, der verraten, betrogen, abgelehnt, verlassen und ganz schlecht behandelt wurde von Menschen, die er eigentlich geliebt hat und denen er vorher nur Gutes getan hat. Also ich bin fehlerhaft, ne? Ich habe erlebt, dass Menschen sich gegen mich gerichtet haben, wo ich das nie gedacht habe. Und das hat mich damals halt fertig gemacht, wie auch immer. Ich habe auch meine Böcke geschossen. Aber als ich dann Jesus gesehen habe und habe die Bibel studiert daraufhin, da ist mir diese Lampe zum ersten Mal aufgegangen, dass Gott, dass Jesus Christus die am meisten abgelehnte Person ist, die es gibt. Und völlig zu Unrecht. Wenn einer zu Unrecht, dann er. In Sprüche 1 steht, vor jeder Erkenntnis verschließt ihr die Augen. Gott wollt ihr nicht gehorchen, jeden Rat von mir weist ihr zurück. Dann tragt auch die Folgen eures Handelns. Schon viele Tagträumer fanden ein schlimmes Ende, weil sie mich verachteten, und viele Dummköpfe täuschten sich selbst durch ihre Sorglosigkeit. Das Evangelium ist eigentlich ganz einfach und Gottes Einladung ist ganz großzügig und völlig bedingungslos, außer dass wir sie akzeptieren und Buße tun über unsere Schuld und dieses großzügige Geschenk annehmen. Und Jesus sagt in Matthäus 23, wie oft schon wollte ich, da geht es um Jerusalem, deine Bewohner um mich sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Das ist so unfassbar traurig, dass Gott diese Sehnsucht hat und dass Gott diese Einladung ausspricht, aber dass die Menschen Besseres vorhaben. In dem Gleichnis lesen wir, der eine ging in sein Geschäft, der andere ging auf den Acker. Sie hatten Besseres zu tun. Du sitzt heute hier, weil du dich entschieden hast, Gottesdienst ist wichtig. Oder irgendeiner hat dich genötigt, das weiß ich jetzt nicht, aber die Tür ist ja auf, kannst gehen. Aber andere Leute haben entschieden, ich wasche mein Auto, ich mache andere Sachen. Das ist eine Einladung, die du angenommen hast. Und Jesus hatte bessere Alternativen, als auf diese Erde zu kommen, sich verspotten, foltern, misshandeln, ablehnen und umbringen zu lassen. Glaub's mir, im Himmel war es schöner für Jesus. Da haben die Engel ihn angebetet. Er saß oder sitzt jetzt wieder zu Rechten Gottes, er saß auf dem Thron. Und das Faszinierende an der Liebe Gottes, über die wir eben auch gesungen haben, ist, dass er Nein gesagt hat zu all dem Guten, weil er Ja gesagt hat zu dir. Wisst ihr, es gibt Leute, die hassen Gott, weil sie falsche Schlussfolgerungen ziehen, so wie Romeo, weil sie denken, ich sehe das und das und Gott ist daran schuld. Das ist die große Frage nach dem Leid zum Beispiel. Und jetzt kommt ein drastisches Wort, alle Kinder halten sich die Ohren zu. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich es ankotzt, wenn in Kirchen gesagt wird, dass der Herr das war. Da stirbt, was weiß ich, die junge Mutter mit 38, 4 Kinder bleiben zurück, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Herr hat mit sowas nichts zu tun. Der bringt weder Mütter noch kleine Kinder um. Das machen wir. Wir bringen kleine Kinder schon vor der Geburt um. Aber Gott macht das nicht. Gott ist der Schaffer des Lebens. Und wenn jemand Grund hätte zu hassen, moralisch zu Recht, dann ist es eigentlich umgekehrt. Gott hätte Grund, uns zu hassen, weil wir haben seinen Sohn umgebracht. Sagst du, Quatsch, vor 2000 Jahren habe ich schon gar nicht gelebt, so lange geht mein Stammbaum gar nicht zurück. Aber er ist gestorben wegen mir, er ist wegen meiner Sünde gestorben. Er hing an diesem Kreuz, das habe ich 15 Jahre nicht kapiert in meinem Leben. Das habe ich in der evangelischen Kirche nicht gelernt, wo ich als Baby getauft und konfirmiert wurde. Also es gibt welche, die predigen das weiß ich, das ist super, aber bei mir war das nicht so. Ich weiß nicht, ob mein Pfarrer Christ war. Er hat es zumindest nicht gezeigt. Ich habe Jesus da nicht gefunden. Das war Tradition und viel, viel Todesgelaber. Gott ist der Gott, der dich einlädt. Und wenn dieser Tod nicht notwendig gewesen wäre, hätte Gott Jesus nicht ans Kreuz geschickt. Wenn alle gerettet wären ohne dieses Opfer, Automatismus, ne, Fasching, dieses entsetzliche Lied, da kriege ich Gänsehaut im Negativen, wir kommen alle in den Himmel. Nein, kommst du nicht. Du kommst, niemand kommt in den Himmel. Wir haben alle die Hölle verdient, aber Gott will es nicht, dass irgendeiner dahin geht und darum ist er meinen Tod gestorben und deinen Tod gestorben. Und das Bescheuerte, die Tragödie ist, dass wir das nicht verstehen, weil wir belogen worden sind. Versteht ihr? Weil wir falsche Schlussfolgerungen gezogen haben. Die Menschen, die Gott ablehnen, die sind ja nicht böse. Die wissen es nicht besser. Weil wisst ihr, der Mr. Hagen, der schreibt das in unserem neuen Must-Have-Book, der schreibt das perfekt auf. Da geht es jetzt eigentlich um Gebet für Familienangehörige, die Gott noch nicht kennen. Und in dem Zusammenhang, wenn du es nachlesen willst, Seite 47 folgende, schreibt er hier. Jesus hat das Heil für jeden erkauft, der es haben möchte. Gott fordert die Menschen zur Buße auf und seine barmherzige Hand streckt sich nach der ganzen Menschheit aus. Ne, wie eine Henne, die ihre Küken fasst. So habe ich, aber ihr habt nicht gewollt. Dann geht's weiter, nächste Seite. Vor einigen Jahren, schreibt er, lag ich an einem Nachmittag auf meinem Bett. Hatte zwei Bücher bei sich, eins war die Bibel. Und dann liest er 2. Korinther 4, Vers 3 und 4. Da steht, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Verblendet, das ist auch ein bisschen, wenn man nicht Bibel gewohnt ist, vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Das heißt, die Menschen raffen nicht, dass Gott sie eingeladen hat, weil der Teufel, der Gott, der in dieser Welt lebt, ihnen die Gedanken verblendet hat und den Sinn verblendet hat. Wenn du lange mit jemandem zu tun hast und dem viel zuhörst und dich dann mit mir triffst und ich kenne den anderen, weiß ich nach einer Stunde oder nach einer Viertelstunde, dass du viel Zeit mit dem verbracht hast. Warum? Weil das auf dich abgefärbt hat. Weil bestimmte Arten, Dinge auszudrücken, Formulierungen, die wirst du wiederholen. Das, was du viel aufnimmst, das kommt auch aus deinem Mund wieder raus. Das ist so. Und wenn wir viele Lügen hören, wenn wir die Lüge hören, die der Teufel feiert, Gott ist schuld. Gott hat nicht die onkologische Station mit Kindern gefüllt. Das war der Teufel. Gott ist der Gott, der in Christus zeigt, wie er ist. Er ist der Gott, der heilt. Er ist der Gott, der wiederherstellt. Er ist der Gott, der rettet. Was für eine Perversion erleben wir, weil die Leute die Bibel nicht lesen und nicht verstehen, wie Gott wirklich ist. Und wenn du mir heute zuhörst, dann kannst du viele Ausreden haben, aber nicht die, dass du es nicht gewusst hast, weil ich jetzt verzweifelt versuche, dir zu erklären. Okay, Hagin schreibt weiter, letzter Abschnitt aus dem Buch. Also den Bibeltext haben wir noch im Ohr. Der Gott der Welt, der Teufel hat den Menschen den Sinn verblendet, damit sie nicht kapieren, dass Gott sie einlädt und dass sie ganz einfach gerettet werden können. An jenem Nachmittag hörte ich, wie der Herr zu meinem Geist sprach. Kein normaler Mensch würde mit 180 Stundenkilometer auf eine Straße rasen, vorbei an roten Warnlichtern und einem Schild mit der Aufschrift Vorsicht, Abgrund und sich in die Ewigkeit hinabstürzen. Ja, ich weiß, hinten bei der Losteria und bei dem Subway, da gibt es so Autorennen, da gibt es ein paar Menschen, die leichtsinnig sind. Aber ich glaube, selbst die, wenn sie nicht besoffen oder bekifft oder sonst was geschluckt haben, würden, wenn sie wissen, da kommt ein Abgrund, auch die würden bremsen. Also die meisten, denke ich mal. Doch ein Betrunkener, schreibt Hagin, oder jemand, der unter Drogen steht, würde das tun. Dasselbe gilt auch im geistlichen Bereich. Kein normaler Mensch würde ohne Gott in die Ewigkeit gehen wollen. Aber der Gott dieser Welt hat ihre Sinne verblendet. Jetzt erzähle ich euch eine Geschichte. Vielleicht hast du schon mal was Negatives über mich gehört oder gelesen. Es soll so Menschen geben. Und wenn nicht, dann helfe ich dir, ich erzähle selber was, okay? Als ich in der Grundschule war, habe ich was ganz Fieses gemacht. Wir waren in der Schulklasse 24 Kinder. Ein paar kennen die Story schon. 20 Jungs und 4 Mädchen. Herzlichen Glückwunsch. 3 dieser Mädchen haben in dem Ort gewohnt, wo ich aufgewachsen bin. Und die eine einige Ortschaften weiter. Von den 3, die in dem Ort gewohnt haben, wo wir zur Schule gegangen sind, waren 2 dicke miteinander befreundet und ich war keine von denen. So, was macht das? Mit den Jungs fängt man in dem Alter nichts an, die waren unfassbar nervig. Hat sich später geändert, gell, Schatz? Aber, und du willst eine Freundin haben als Mädchen und wenn die eine weit weg ist, mit der kann sich zum Spielen nicht verabreden und die anderen 2 haben es schon sich, ist das richtig mies. Dann hatte ich eine faszinierende Idee, die habe ich nicht zu Hause gelernt, bin ich ganz alleine drauf gekommen. Ich habe eine Intrige geschmiedet, ich habe nämlich gelogen. Ich habe der einen erzählt, du, deine Freundin hat gesagt, dass du, das kann ich jetzt hier aus Anstandsgründen nicht wiederholen, also ich habe Lügen erzählt und habe versucht, die 2 auseinanderzubringen. War ich erfolgreich? Sehr kurz.
Weil die waren nicht so ignorant, die haben dann schon rausgefunden, dass ich da gewurschtelt hatte. So, da stand ich wieder. War nicht besser geworden, war schlimmer geworden. Aber weißt du was? Der Teufel agiert ganz genauso. Sogar wenn du schon Gott kennst und in der Gemeinde unterwegs bist, dann kommt er manchmal vorbei und redet dir Leute madig, mit denen Gott dich zusammengestellt hat, zum Beispiel in einem Team zu dienen oder wie auch immer. Weil er versucht, die Menschen auseinander zu dividieren, weil er versucht, Freundschaften zu töten und weil er versucht, seine Ziele zu erreichen. Er hat nämlich eine ganz eigene Agenda, wie ich damals auch. Aber die besteht nicht darin, Freundschaft mit dir zu knüpfen, sondern dich fertig zu machen. Genau, er will dich beherrschen und er will dich in der Hölle gerne bei sich haben. Okay, ja, jetzt seid ihr alle schockiert, ich weiß. Kann die Iris so was Böses tun? Die Leute lehnen Gott ab, weil sie falsche Informationen über Gott haben, weil sie verarscht, belogen worden sind. Religion ist eine Lüge. Oder weil sie die Überzeugung haben, dass Sünde langfristig glücklich macht. Der Kick von whatever, Geld, Sex, Anerkennung, das sind die Klassiker. Das ist wie Erdnussbutter. Vor ein paar Tagen waren der Caleb und ich im Hof, wir wollten auf ein Konzert fahren, der Bernd holt das Auto, wir gehen durch den Hof und dann sehen wir so einen pelzigen Arsch ins Gebüsch huschen. Das war keiner unserer Hunde. Es war wesentlich kleiner, aber viel zu groß, es war eine Ratte. Du denkst jetzt, meine Güte, wo lebt die denn? Da ziehe ich bestimmt nicht hin. Also wir haben unter unserer Garage so einen Bach und die Verbandsgemeinde legt auch in der Nähe vom Bach regelmäßig Giftköder für die Ratten aus, weil es da immer wieder solche Viecher gibt. Wir waren im Auto auf dem Weg nach Limburg, Stadthalle und so weiter und ich rufe den Raphael an, der war zu Hause geblieben, sage ich, Raffi, ich brauche dich. Stell die Falle auf, mach Erdnussbutter rein, stell sie genau dahin, wo das Vieh lang gelaufen ist. Also wir haben eine, ich bin mit einem Tierliebhaber verheiratet. Mein Vater hat einmal eine Maus mit seiner Faust erschlagen im Wohnzimmer. So bin ich groß geworden. Also man sagt ja immer, man heiratet ein bisschen den Vater. Also es gibt Parallelen, aber hier gibt es keine Parallele zwischen meinem lieben verstorbenen Papa und meinem Ehemann. Der Bernd ist mit Disney aufgewachsen. So, wir lieben fast alle Tiere, außer Stechmücken. Okay, alle werden gerettet. Egal, anderes Thema. So, nach zwei Nächten, also eine Nacht und einen Tag ging rum, nichts passiert. Und am zweiten Morgen dann, nachdem die Falle da stand, war sie drin. Weil sie gedacht hat, Sünde ist geil, Erdnussbutter schmeckt gut. Aber sie hat den Draht nicht gesehen. Sie hat das Gestell nicht gesehen. Sie hat diese feine, filigrane Platte mit dem Stäbchen nicht gesehen. Ja, sie ist ja, sie lebt ja. Sie ist auch freigelassen. Kann ich das jetzt sagen, in der Nähe vom Neubaugebiet? Weil... Ja, also wir wollen sie halt nicht bei uns. Nee, im Feld, also nicht wirklich in der Nähe vom. Also, aber das Neubaugebiet ist näher am Feld als wir. Also ist jetzt egal. Okay. Also es gibt viele Gründe, ihr habt die Botschaft, glaube ich, schon ganz gut begriffen. Gott zu ignorieren ist dumm, es ist töricht, du gerätst in die Falle, du triffst eine falsche Entscheidung. Und dann noch ganz kurz zu dem Typ ohne Festtagskleidung. Habt ihr den auch noch registriert? Habt ihr den noch im Kopf vom Lesen, was ist mit dem? Der wurde ja dann wieder rausgeschmissen. Meiner Meinung nach sind das die Menschen, von denen Jesus in Matthäus 7 sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut im Himmel. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, Wundertaten vollbracht und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ja. Unser Gleichnis vom großen Hochzeitsmahl war übrigens der Text der letzten Predigt von Dwight L. Moody. Er hat sie anders betitelt als ich. Er hat sie nicht die Tragödie der Gottignoranten genannt, sondern Ausreden war seine Überschrift. Und er hat sie am 23.11.1899 in Kansas gehalten. Meine Botschaft ist, wenn du Gott ignorierst und die Rettung in Jesus ausschlägst, ignorierst du die einzige Person, die dich vor der Hölle retten kann. Und ich stehe hier, um dir einfach diese Einladung auszusprechen. Und es funktioniert, wenn du annimmst. Wer entscheidet also, was passiert? Gott oder der Mensch? Der Mensch entscheidet. Gott hat schon entschieden. Er hat den Heilsplan vollendet. Und unser Pastor hat im Gottesdienst am 28. Januar hier gesagt, der Teufel ist ein Kulissenbauer. Er will dich glauben lassen, dass du durch Wände eingesperrt bist, aber Es ist nur Pappe. Und noch ein letztes Zitat von Epiktet. Alle Stoiker grüßen mich, ein antiker Philosoph. Er hat gesagt, es ist für einen Menschen unmöglich, das zu lernen, wovon er glaubt, er wisse es bereits. Wenn wir denken, wir wüssten, wenn wir denken, wir wissen Bescheid, wir denken, wir kennen die Bibel, wir wissen, wie das mit Gott ist, dann ignorieren wir Gott. Aber wir sitzen ja hier, weil wir ihn offensichtlich nicht ignorieren oder weil wir zumindest darüber nachdenken, ihn nicht zu ignorieren. Und jetzt bin ich eigentlich am Ende. Ich werde gleich noch einen Aufruf dranhängen und lade jetzt zwei wundervolle junge Männer ein, mir Gesellschaft zu leisten für ein kleines Interview. Und während die zwei hier nach vorne kommen, sehen wir den Anfang von einem Lobpreislied, das das Herzenslied von einem von den beiden ist. Das werden wir bestimmt erfahren. Bitte, Heike. Setz dich. Setz euch einfach schon hin. Ja, ihr müsst zu Hause weiterhören. Aber es ist ein wunderschönes Lied.
Ich zeige den Link gerade auf Facebook und Insta.
Okay, lieber Livestream, ihr seid jetzt bestimmt wieder zurück. Der Bernd teilt den Link, dann könnt ihr das Video ganz anschauen. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr bereit seid, heute dieses kleine Interview mit mir zu machen. Und ich fange mal so links außen dann an mit dir. Stellt euch kurz vor, Vorname, Name, Alter und wann warst du das erste Mal im Gottesdienst?
Shalom, ich bin Johannes, ich bin 23 und ich war das erste Mal hier, das war ein Heilungsgottesdienst von dir, letztes Jahr, im November glaube ich,
okay.
Weiß ich nicht genau. Und da hatte die Marion mich eingeladen, dass ich mal mitkommen soll.
Cool.
Hallo zusammen, ich bin eigentlich ein altes Gemeindekind, aber ich heiße Manuel, 29 erstmal, ne? Ich bin altes Gemeindekind, schon hat er mal eigentlich groß geworden quasi in der Gemeinde. Mit 4, 5 bin ich da reingekommen. Und ja, das ist eigentlich so meine Story, wie ich das erstmal hingekommen bin.
Und wann kam dein Comeback? Wann warst du das erste Mal wieder im Gottesdienst?
2023 im Dezember.
Okay, cool. Wer hatte denn Manuel denn im Kindergottesdienst? Jemand hier? Ufa? Ja. Hey. Super. Ja, Frage Nummer 2. Was hat dich in deinem Leben dazu gebracht, Gott zu ignorieren, Johannes?
Das fängt eigentlich an. Ich bin komplett ohne Glaube aufgewachsen. Eigentlich jeder in meinem Umfeld hat keinen Glaube in sich getragen, keinen richtigen Glaube. Ich bin zwar getauft und konfirmiert, aber das hatte keine wirklichen Glaubensgründe. Es war eher Tradition und ich habe diese ganzen Lehren auch nie verstanden. Ich meine, man hat ja schon ein bisschen Bibel beigebracht bekommen während der Konfirmation, aber ich habe das gar nicht verstanden. Und ich war auch immer sehr rational. Ich habe an das geglaubt, was ich sehe. War auch sehr interessiert an Physik und der Wissenschaft. Und ich habe immer gedacht, dass beides gar nicht zusammen funktionieren kann, wie Leute heutzutage überhaupt noch an Gott glauben können, weil ja eigentlich die Wissenschaft die Gott widerlegt, habe ich zumindest gedacht. Als ich mich dann wirklich mal mit Physik, Astronomie, Astrophysik beschäftigt habe, habe ich gesehen, dass eigentlich eher das Gegenteil der Fall ist, dass die Physik und die Wissenschaft nach Gott ruft und dass nicht etwas aus nichts entstehen kann und so weiter. Ja, aber als ich das verstanden habe, da war ich so 18, 19, da war ich leider in einer sehr schlechten Lage in meinem Leben. Ich habe sehr viele Drogen genommen zu dieser Zeit. Deswegen war ich sehr abgelenkt von weltlichen Dingen. Ich habe eher darüber nachgedacht, was ich nächstes Wochenende mache, als irgendwie an die Ewigkeit zu denken oder sonst irgendwas. Ja, und da habe ich auch sehr viele Abgründe menschlichen Lebens gesehen, wie Menschen sich von Drogen komplett kontrollieren lassen, wie sie Familien kaputt gehen daran, alles Mögliche. Und ich konnte auch wirklich, die Leute, die ich meine besten Freunde genannt habe, haben sich gegenseitig beklaut, belogen und so weiter. Also ich konnte niemandem vertrauen. Ja, dann habe ich irgendwann aufgehört, mit diesen Leuten was zu tun. Ich habe komplett den Draht abgebrochen, habe dann wieder irgendeine den Sinn des Lebens gesucht, habe dann gedacht, das ist irgendwie Geld oder Stolz, irgendwas. Aber ja, dann, das würde schon auf die nächste Frage eingehen. Ich habe dann etwas erfahren, wo ich drauf eingehe gleich.
Perfekter Break, es erhöht die Spannung im Saal. Aber wir sind gut drauf, wir sind, früher ist jetzt intern, ihr hört kurz weg, wir sind ein bisschen besser in der Zeit, also entspannt euch ganz vom Erzählen. Also ja, trotzdem haben wir mit dem. So, wie war das bei dir, Manuel?
Bei mir war es ein bisschen anders, da ich ja als Gemeindekind groß geworden bin, hatte ich das ja schon alles und kannte das irgendwie schon. Habe aber mit 17, 18 meine Ausbildung in der Gastronomie angefangen. Dementsprechend habe ich Wochenende gearbeitet, war dann halt räumlich getrennt von der Gemeinde, habe dadurch eine Erfahrung gehabt, neue Leute kennengelernt, war halt interessant. Da man in der Gastronomie sehr viel arbeitet, sehr wenig Freizeit hat, wird man so da drin erwachsen. Mhm. Mit Anfang 20 denkt man sowieso, einem gehört die Welt, dann ist einem das sowieso egal. Das war alles, ein bisschen interessanter als die Gemeinde, die sind alle locker drauf, easy. Und irgendwann kam aber dann der Zeitpunkt, dann 2016 rum, wo mein Vater krank wurde. Der hatte Krebs, auch schon mit Metastasen im Rücken. Und von 2016 bis 2019 war eine ziemlich schlimme Zeit in meinem Leben, weil mein Vater, oder von Anfang an war die Diagnose so, dass er auf jeden Fall daran sterben wird. Und das hat mir schon von Anfang an ziemlich die Hoffnung genommen. Sodass 4 Jahre lang eigentlich nur noch mein Lebensziel war, dass ich für ihn da bin, ich alles für ihn mache, dass es ihm gut geht und ich mich selbst aufgegeben habe als Mensch. Was für mich halt auch dann dazu geführt hat, dass ich ja noch meinen kleinen Bruder habe, den Julian, der auch hier ist, dass ich so ein bisschen den Vater ersetzen wollte, weil ich habe gesehen, mein Papa kann nicht mehr, dann habe ich das irgendwie automatisch gemacht. Ich wollte ihm auch die Liebe geben, ich wollte ihm zeigen, dass irgendwie alles gut ist, auch wenn es gerade nicht so gut aussieht. Und habe dabei aber mich ganz selbst vergessen. Und dann ist mein Vater aber 2019 im Januar gestorben. Und als das passiert ist, war auch Julian und ich bei ihm am Sterbebett. Und in der Zeit ist bei mir etwas zerbrochen. Also ich bin komplett zerbrochen und ich wusste auch nicht mehr, was ich machen soll, weil so eine lange Zeit mein Lebenssinn darin bestand, für ihn da zu sein, dass ich meine eigene Identität aufgegeben habe und ich gar nicht mehr wusste, was ich machen soll, wer ich überhaupt bin und was ich überhaupt mal werde. Und in der Zeit war ich einfach nur noch eine leere Hülle und das ist wie so eine Glasscheibe, die komplett zerbrochen ist. So würde ich das heute beschreiben, die komplett irreparabel war zu der Zeit. Zumindest hat sich das so angefühlt. Und in der Zeit hatte ich natürlich auch Gott die Schuld gegeben. Ich bin ja damit groß geworden, dachte, es kann doch nicht sein, was geht ab? So, warum passiert mir das? Warum passiert meinem kleinen Bruder das? So, mein kleiner Bruder war da zu dem Zeitpunkt 16. Und das hat halt dann dazu geführt, dass ich dann selbst immer mehr verblendet wurde, keine Lust auf irgendwie Gemeinde hatte, keine Lust auf Gott hatte, auch auf die Person darin und mich dann halt von jeglichem distanziert habe. Mhm. Ja, das war so mein Ding.
Was hast du gemacht, um diese Leere zu füllen oder zu betäuben? Oder hast du irgendwas gesucht? War die Arbeit oder wo hast du dich dran festgehalten? So?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich die ersten Monate, nachdem mein Vater gestorben war ich so ein bisschen in Schockstarre. Und danach hatte ich gar nichts in meinem Leben. Also ich habe einfach nur gelebt, habe eigentlich nur an heute gedacht und gar nicht daran gedacht, was morgen gewesen ist. Mhm. Bin auch dann depressiv geworden, hatte auch wirklich Gedanken, mir das Leben zu nehmen. Und das war eine schwere Zeit, weil ich gar keine Perspektive in meinem Leben hatte. Deswegen bin ich auch unheimlich dankbar, dass ich meine Familie hatte. Weil die war immer da für mich und ich weiß, die Gebete haben nie aufgehört. Haben ja jetzt auch gefruchtet. Und ja, also ich hatte tatsächlich in dem Ding, ich habe mich von allem abgelenkt. Arbeit, Freunde, jedes Wochenende unterwegs gewesen, zeitweise. Und einfach mich von dem Wichtigen abgelenkt.
Verstehe. Danke, danke für deine, für eure Offenheit. Ja, jetzt kommt vielleicht die spannendste Frage. Bitte beschreib doch, wie ist es denn dazu gekommen, dass du aufgehört hast, Gott zu ignorieren? Wie hast du dich auf Gott eingelassen?
Also wie gesagt, ich habe einen Sinn im Leben gesucht, habe gedacht, das wird Geld sein oder sonst irgendwas. Und das war letztes Jahr im Januar. Da habe ich einen Traum bekommen und ich will jetzt nicht den ganzen Traum erzählen, das wird ein bisschen lang sein. Jedenfalls, ich bin, um es kurz zu fassen, in meinem Traum gestorben und normalerweise wacht man dann ja auf. So, dann liegt man im Bett und okay, man hat nur geträumt. Aber diesmal bin ich nicht aufgewacht, sondern es war alles schwarz. Und als ich wieder sehen konnte, habe ich gesehen, dass ich mich auf einem Weg, befinde. Und dieser Weg, der geht nicht nach oben, sondern der Weg geht nach unten, der geht ins Schwarze. Und obwohl ich mich nie mit Glaube beschäftigt habe, ich wusste, wo ich hinkomme. Ich wusste, ich komme in die Hölle. So, und ich habe zuerst mal gedacht, okay, zu meinen Freunden bin ich gut und ich bin ja eigentlich ein guter Mensch, habe aber meine Feinde behandelt, als ob sie der letzte Mensch sind. Ja, also ich habe gedacht, okay, vielleicht, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, komm, ich krieg's schon irgendwie hin, so mit meinen guten Taten. Nein, natürlich nicht. So, mir wurde gesagt in diesem Traum, ich befinde mich gerade auf dem Weg zur Hölle. Und dann habe ich gefragt, warum? Also in meinem Traum habe ich gefragt, warum? Und dann hat eine Stimme zu mir gesagt, du hast dein ganzes Leben nur gesündigt, was hast du erwartet? Ja, dann ist noch ein bisschen was passiert. Jedenfalls bin ich dann aufgewacht und es hat sich alles auch so real angefühlt. Es hat sich nicht angefühlt wie ein Traum. Und mir war es einfach klar, obwohl ich nicht wirklich an Gott geglaubt habe, vielleicht an irgendeine höhere Macht oder so, aber mir war klar, dass ich mich, dass das gerade eine Warnung war. Beziehungsweise ich habe sogar eher gesehen, dass das ein Point of No Return ist, dass das schon das Ultimatum ist, dass ich gar nicht mehr rückkehren kann. Das hatte ich dann meinen Freunden Julian und Firas erzählt, weil ich wusste, dass sie so ein bisschen glauben, auch wenn sie jetzt noch nicht an Jesus geglaubt hatten. Aber ich habe das denen erzählt und Firas hatte mir dann gesagt, dass ich das eher als Warnung sehen soll, dass ich mein Leben ändern muss. Und er hat mir dann den Koran geschenkt, weil er gesagt hat, das mit diesem Weg, und also das mit dem breiten Weg, das steht im Koran. Den habe ich dann auch angefangen zu lesen. Nicht viel, weil die ersten 6 Suchen nur, weil ich gemerkt habe, dass ja, ich habe wieder genau dieselbe Leere und Kälte gespürt, die ich immer hatte, als ich in der evangelischen Kirche oder sonst irgendwas war. Ich habe einfach mich gar nicht wohlgefühlt, als ich das gelesen habe, wirklich 0,0. Und mir war aber eigentlich klar zu dieser Zeit, also es war letztes Jahr, Januar hatte ich einen Traum und den Koran habe ich vielleicht bis März, April irgendwann gelesen. Und mir war eigentlich klar, Gott existiert und auch, dass er mich gewarnt hat. Und ich habe auch versucht, mich irgendwie zu bessern, habe irgendwie gedacht, okay, vielleicht kriege ich es ja hin mit meinen guten Taten. Ich sündige einfach weniger, aber ja, obwohl ich es wusste, habe ich zu dieser Zeit noch viel schlimmere Dinge getan, als ich vorher gemacht habe. Ich habe mich gar nicht gebessert. Ich habe noch also sehr, 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 sehr viele Sünden begangen. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich kann es gar nicht schaffen. Und ich muss es auch gar nicht alleine schaffen. Und meine guten Taten, die würden mich so oder so nicht in den Himmel bekommen, weil jeder begeht jeden Tag Sünde. Und ich habe gemerkt, wie schlecht ich eigentlich bin, wie schlecht mein Herz ist, was ich für ein schlechter Mensch bin. Und dann habe ich mich ein bisschen zurück daran erinnert, weil ich auch konfirmiert wurde an Jesus, was er für uns getan hat. Und ich wusste, dass Julians Mom Christin ist. Dann habe ich Julian gefragt, ob er mir eine Bibel schenken kann. Ja, dann die wollte mir dann noch ein paar Worte dazu sagen. Hatten wir uns getroffen bei ihr zu Hause. Und sie hat mich dann gefragt, ob ich überhaupt weiß, was Jesus für uns getan hat. Und obwohl mir das eigentlich gar nicht so wirklich klar war, aber ich habe es gesagt mit meinem und ich habe es irgendwie auch geglaubt, dass er für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Und an diesem Tag habe ich das erste Mal was gespürt. Ich habe das erste Mal den Heiligen Geist gespürt. Ich habe einfach diese Liebe gespürt. Ich habe gemerkt, dass Jesus gerade da ist. Und seitdem mein Leben hat sich verändert. Am nächsten Tag weiß ich noch direkt, bin ich mal wieder zu spät auf die Arbeit gekommen und wollte mir mal wieder eine dumme Ausrede einfallen lassen, wollte lügen. Und ich konnte einfach nicht lügen. Es ging nicht. Ich konnte nicht lügen. Ich habe direkt gesagt, das ist meine Schuld, warum wir zu spät sind und so weiter. Also ab da hat sich mein Leben verändert. Dann nochmal 2-3 Wochen später habe ich noch den Film Passion Christi geschaut. Und da habe ich komplett mein Leben Jesus versprochen, weil das nochmal so ein ganz anderes Level war, das mit eigenen Augen zu sehen. Und ja.
Wow, stark, danke. Julian. Julian. Später Manuel, Julian.
bei mir war die Zeit danach einfach so, dass ich dachte, ich muss auch aus dieser Selbstbestimmtheit, aus dieser eigenen Selbstwirksamkeit, muss ich alles schaffen. Weil ich halt auch, wie gesagt, diese Zeit davor mit meinem Vater und mit Julian alles so irgendwie selbst machen musste. Ich musste alles selbst in die Hand nehmen, ich musste alles schaffen, ich musste der Starke sein. Und ich durfte so gesehen auch keine Schwäche zeigen, weil ich dachte, boah, wenn ich das mache, dann geht es meinem Papa nicht gut. Dann macht er sich Schuldgefühle, aber auch Julian. Und das hat sich dann halt bis später hin zugezogen, dass ich dachte, oh, ich muss das alles schaffen und mir darf es nicht schlecht gehen und das muss jetzt so sein und das und das und das und das. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Das ist gängig. Weil irgendwann dieser Punkt kommt, dass du merkst, dass dieses eigene Feuer in dir einfach nicht mehr kann. Weil diese äußeren Umstände so krass sind, dass du einfach nicht mehr da rauskommst. Und das hat sich dann über die Laufe der Jahre halt weiter hingezogen, bis dann auf einmal irgendwann letztes Jahr der Punkt kam, das war ziemlich weird, das hat mich meine Mutter nochmal dran erinnert, dass wir bei uns im Garten waren, ich hatte Freunde da und ich habe zu meiner Mutter einfach gesagt, ja, red doch mal mit meinen Freunden über Jesus. Und ich hatte gar nichts mehr mit dem Glauben an den Hut. Also es macht gar keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn, aber ich dachte, hey, warum nicht? So. Und ja, und dann ging die Story so ein bisschen weiter. Dann hat halt hier Johannes, Julian, Firas und Co., die waren alle auf einmal crazy drauf, über Gott geredet, über die Bibel geredet. Ich dachte, was geht mit denen ab? So, ich kannte die ganz anders. Ich wusste, wie die drauf sind. Auf einmal reden die nur darüber. Und dann zwangsläufig, dadurch, dass die dann halt bei uns waren, war ich dann halt auch so ein bisschen da drin, ne? Und das hat mich halt nochmal dazu gebracht, nochmal mehr Interesse zu zeigen, nochmal dieses eigene Feuer wieder zu entdecken, was Gott anbelangt, dieses Interesse daran, was hat er für mich gemacht? Und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich im Oktober letzten Jahres für mich selbst bei mir im Schlafzimmer mein Übergabegebet gebetet habe, habe mir auf YouTube einfach so ein Video geholt, mit Musik hinterlegt und dann hier der Text und dann gekniet und komplett 15 Minuten lang nur geflennt. Und danach war ich ein anderer Mensch. Ich habe einfach gemerkt, dass diese innere Zerbrochenheit so stark ist und dass ich die niemals alleine gefixt hätte. Niemals, das hätte nicht funktioniert. Aber diesen Frieden, den man bekommt durch Gott, den kannst du durch nichts ersetzen. Also das ist nicht dieser irdische Frieden, den man bekommt von irgendetwas, keine Ahnung, Frauen, Familie, Geld, sondern du hast wirklich diesen himmlischen Frieden. Probleme können kommen, das ist klar, aber du hast Gott. Und wenn du Gott hast, ist alles möglich. Und das war für mich so meine Reise dahin. Das war jetzt ein bisschen kürzer als bei ihm. So, also zumindest vom Reden her. Aber doch, das ist meine Story.
Wie hast du in dem Zusammenhang den Tod von deinem Vater dann einsortiert? Wie hast du das so, weißt du, so klar gekriegt? Ja. Wo war Gott und wie war das? Und wie kannst du Frieden haben?
Mein Vater hat seine eigenen Entscheidungen getroffen. Er ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Diese Eigenverantwortung kam mir später auch zugute, dass ich gesagt habe, ich bin dafür verantwortlich, welchen Schritt ich gehe. Und ich bin auch dafür verantwortlich, wenn ich mal stolper. Das ist mein Ding, aber den Unterschied macht's. Was mache ich danach? Hebe ich meine Hände oder mache ich hier den? Mhm. Das ist wirklich so das, was ich dann früher gemacht habe. Mhm. Und mein Vater konnte da nichts für. Er hat seine eigene Entscheidung getroffen und es ist gut, so wie es ist. Und ich bin fein damit. Und ich weiß, dass das alles so ist oder alles so, wie es jetzt ist, ist gut.
Mhm. Du hast uns am Freitagabend, wir haben die Extended Version gehört, die müsst ihr dann euch selber holen, wenn ihr die möchtet. Ich weiß nicht, ob das zu persönlich ist, aber ich erinnere mich, du hattest auch in diesem Abschiednehmen von deinem Vater auch nochmal Gelegenheit, dass ihr wirklich euch nochmal ganz tief begegnet seid. Ja,
wir hatten, also mein Vater ist im Hospiz gestorben, weil das so die Endstation für ihn war. Das war das Beste, was uns als Familie passieren konnte. Und in dieser Zeit ist unsere Familie halt nochmal mehr zusammengewachsen. Und auch die Beziehung zwischen meinem Vater und mir, wir konnten uns aussprechen, weil unsere Beziehung so ein bisschen davon geprägt war, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nie gut genug. So, mein Vater hatte viel höhere Anforderungen als die ich ihm überhaupt geben konnte. Und wir hatten halt die letzten Monate so eine schöne Zeit und so eine wertvolle Zeit, dass ich sagen kann, dass egal was gewesen ist, ich weiß, er hat sein Bestes versucht und ich werde ihn immer lieb haben.
Super, vielen Dank. Johannes, Frage 4 geht zuerst an dich. Was würdest du anderen sagen, denen es ähnlich ergangen ist wie dir? Warum sollten die sich auf Gott einlassen? Leute, die vielleicht da sind, wo du noch vor 1,5 Jahren warst. Ja, was sagst du zu denen?
Erstmal zu dem Punkt, Leute, die gar nicht an Gott glauben, würde ich sagen, geh einfach mal raus und schau dich um. Denkst du wirklich, dass es alles aus Zufall entstanden? Weil egal, was man sich anschaut, alles zeigt auf einen Erschaffer, alles zeigt auf einen Designer, alles ist perfekt. Hm. Alle Naturkonstanten, das macht alles keinen Sinn, dass das alles Zufall ist. Weil nur eine Kleinigkeit, egal wo, anders, und nichts würde funktionieren, nichts würde existieren. Wir würden alle nicht hier sitzen. Und deswegen, Gott ist real, ganz klar. Und dann würde ich mir anschauen, wer ist der echte Gott, wer ist der wahre Gott? Und das ist eigentlich ganz einfach herauszufinden, weil wenn man wirklich mal die Bibel liest, wenn man sich die Reliability der Bibel anschaut, dass sie die ganzen Prophezeiungen der Bibel, die hunderte von Jahren vorher geschrieben wurden, bevor sie passiert sind, wenn man einmal Jesaja 53 liest, was 700 Jahre vor Jesus Geburt geschrieben wurde, was ganz klar Jesus sein Leben beschreibt, das kann sich kein Mensch ausdenken. Und es gibt noch viele, sehr, sehr viele andere Sachen in der Historie. Die Bibel ist ja kein Märchenbuch. Man findet alles, was in der Bibel steht, findet man in der echten Welt. Und wenn man einfach die Augen aufmacht, dann findet man das. Und dann weiß man, dass das die Wahrheit ist. Und wenn man dann noch mit ein bisschen Glaube daran geht und wenn man anklopft, Jesus wird die Tür aufmachen. Und deswegen, ich kann es jedem nur ans Herz legen.
Vielen Dank, Manuel.
Ich hatte das Bild vor Augen, dass wir so sind wie Kinder im Kindergarten. Wenn wir im Kindergarten sind, dann haben wir vielleicht mal einen kleinen Unfall, wir sind gestolpert, haben uns eine Schramme am Bein geholt oder haben irgendwie ein Problem mit jemandem oder jemand hat uns geärgert. Und dann gehen wir heim zu unserem Papa und sagen ihm das und sagen ihm hier, das und das ist passiert. Aber wir wissen, dass wir da selbst dran schuld sind oder die Person, die uns dann halt gehänselt hat oder keine Ahnung was. Mhm. So, und wir gehen heim und wir wissen, wir können in den Arm von ihm und wir können in ihm Zuflucht finden. Und er macht alles wieder gut. Und es ist egal, wer das gemacht hat, Gott ist nicht schuld. Das ist nämlich gerade passend gewesen, dass du das gesagt hast. Sondern wir hier auf der Erde, wir leben hier und Gott ist da oben. Aber wir müssen einfach unsere Hand ausstrecken und müssen ihn ergreifen. Das macht den Unterschied. Und wir sollten nie die Schuld etwas Äußerem geben, sondern wir sollten die Eigenverantwortung tragen. Und wir sind dafür verantwortlich, was wir in unserem Leben machen. Und Gott hat da Verantwortung für, aber dann müssen wir ihm die Hand reichen. Das ist der Unterschied. Und hab keine Angst davor, wer da irgendwie Probleme mit hat oder wer da Angst vor hat oder wer da irgendwelche Ängste hat oder Wut. Ich kann das verstehen, aber mach beide Hände hoch, am besten nicht nur eine. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Die Liebe, die du bekommst, wirst du niemals, niemals auf der Welt bekommen. Und glaub mir danach, wenn du es gemacht hast, dann komm zu mir und dann sagst du ja. So hab ich's dir gesagt.
Okay, steht nicht auf dem Zettel, aber ein allerletzter Satz, den du vielleicht noch sagen möchtest, Johannes. Oder?
Ja. Ave Christus Rex.
Okay. Übersetzt?
Jesus Christus ist König. Jesus Christus ist König.
Amen.
Er hat dich schon geliebt, als deine Eltern noch nicht mal deinen Namen wussten.
Wow, super. Vielen, vielen Dank. Das war ziemlich cool. Ich bedanke mich bei euch. Und wir wollen noch praktisch werden. Und Firas, bist du mutig und spontan? Dann komm mal zu mir. Danke euch. Bitte nehmt Platz. Ja, ihr. Und das Lobpreisteam, kommt ihr? Lieber Livestream, gleich seid ihr wieder draußen. Immer wenn die Musik kommt, müssen wir uns verabschieden aus Lizenzgründen. Aber wenn du das gerade gehört hast, will ich ganz kurz mit dir beten. Und wenn du sagst, ich will die Einladung zum Hochzeitsmahl annehmen, dann sag, Herr Jesus, ich nehme deine Einladung an und ich will dir gehören, ich will dir mein Leben geben und dir so nachfolgen wie die zwei Jungs. Amen. Und wenn du das gemacht hast, dann schreib eine E-Mail an unseren Pastor, E-Mail-Adresse pastor@cclm.de. www.gemeindeliebe.de und wir schenken dir gerne was und schicken dir was zu. Und mach nicht alleine weiter, sondern such dir eine Gemeinde. Wir sind cool, andere sind auch cool. Finde einen Ort, wo du Jesus findest. Wenn du den Leuten sagen müsstest, warum sie die Einladung annehmen sollten, ich mache jetzt mal das 3-Minuten-Ding, was der Bernd da so sich überlegt hat. Was würdest du ihnen denn sagen, Firas?
Also, diese Welt ist voller Hass, diese Welt ist voller Kummer.
Warte ganz kurz. Warte nochmal. Jetzt?
Ja, okay. Diese Welt ist voller Neid, voller Hass, voller Kummer. Ich stand schon so oft an der Wand und wusste nicht, wo es weitergeht. Ich bin in Hass zerfallen. Ich war an meinen Knien. Ich habe, oder wie viele wahrscheinlich auch, habe ich Gefallen daran gefunden, anderen Menschen Böses zu wollen, sie zu beneiden. Das hat mir Freude gemacht. Und ich habe keinen anderen Ausweg gefunden, außer anderen Leuten die Schuld zu geben für mein Versagen, für mein Kummer, für meine Trauer. Und das habe ich als Rechtfertigung gesehen, anderen Leuten Schlechtes zu tun. Ich habe gesagt, ich wurde schlecht behandelt, das muss ich andere schlecht behandeln. Aber dann kam der Herr. Und der Herr ist gnädig. Und der Herr ist Liebe. Und er hat gesagt, mein Kind, es gibt einen anderen Weg. Komm in meine Arme. Und ich sage euch, wer Jesus Christus in sein Leben akzeptiert, der wird nicht nur Königskind. Ihnen steht das ganze Erbe des Königreichs Gottes zu. Und ich lade euch ein, ihn einzuladen. Ich lade euch ein, ihn einzuladen. Denn er ist real. Er ist unter uns. Und wenn ihr nach ihm fragt, spricht mit ihm. Und er antwortet. Öffnet ihnen die Tür und er kommt rein. Und ich möchte nochmal, wenn ich schon hier stehe, jeden danken, der für mich gebetet hat. Danke, dass ihr euer Leben Jesus gegeben habt, weil ich würde nicht hier stehen und wissen, was nach dem Tod passiert und wissen, dass ich irgendwann zum Herrn komme ohne euch. Und ich will gesagt haben, lang lebe Jesus Christus. Amen.
Amen. Amen. Danke. Lass uns miteinander aufstehen. Und die Susan hat uns ein Lied vorbereitet, das zum Ausdruck bringt, dass wir die Einladung annehmen. Und das ist jetzt unser Bekehrungsaufruf, Übergabegebet, dass du quasi singst. Du entscheidest dich für Jesus Christus. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch wieder. Weißt du, die große Einladung, die hört nicht auf. Du entscheidest jeden Tag, ob du Gott ignorierst oder so lebst, wie er sich vorgestellt hat. Und das, was die drei erzählt haben, ist sowas von stark. Und ich bin so begeistert über die vielen jungen Leute. Es gibt auch Frauen. Mache ich mit euch auch mal ein Interview. Dann müsst ihr mal bei uns zum Pizzaessen kommen, aber das machen wir noch. Und ich möchte dich so ermutigen, diesem Werben des Heiligen Geistes nachzugeben während dem nächsten Lied. Und wenn du weißt, ich habe heute eine Entscheidung zu treffen, entweder gibst du das erste Mal bewusst Gott dein Leben, so wie die drei das beschrieben haben, oder du weißt, du hast Gott ignoriert, du warst bockig und zickig und du sagst heute, ich ignoriere dich nicht länger, ich entscheide mich dir zu folgen, dann komm doch während dem Lied zum Kreuz und dann wollen wir euch noch dienen. Aber zuerst singen wir und entscheiden uns. Und wer die Entscheidung trifft, schäm dich nicht, stell dich genau dahin, dass es alle sehen. Und du vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt sagst, Jesus ist meine Nummer 1 oder er soll sie wieder werden. Okay? Amen.